Dann rufe ich jetzt die letzte Fragerunde auf und mir liegen 4 Fragen noch vor. Wir beginnen mit dem Kollegen Abgeordneten Ströbele, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe 2 Fragen. Eine Frage an den Professor Porscher, die sich aus dem ergibt, was der Präsident des Bundeskriminalamtes gerade eben gesagt hat und was er vorhin ja auch schon ausgeführt hat. Ich sehe einen gewissen Widerspruch, weil Sie, Herr Porscher, haben ja gesagt, so habe ich mir das aufgeschrieben, alle Gefahren können schon jetzt effektiv abgewehrt werden, nach der jetzigen Gesetzeslage. Und nun hat Herr Zierke hier mehrere, 2 Beispiele genannt, von denen er meint, dass das nach der bestehenden Gesetzeslage nicht geht. Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie denn die Notwendigkeit für die Änderung des Grundgesetzes entstanden ist, die angebliche Notwendigkeit in der öffentlichen, in der politischen Diskussion, in der letzten Legislaturperiode war das ja. Oder das fing schon an vorher, aber in der letzten Legislaturperiode ist es ja dann auch schon zu diesen Formulierungen gekommen, die jetzt hier ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Und da war es ja immer so, dass es eigentlich andere politische Wünsche waren, die man sicher einem Präsident eines Bundeskriminalamtes nicht verdenken kann, dass er mehr Kompetenzen haben will, um seine Arbeit zu verbessern, vielleicht auch seinen Personalbestand entsprechend zu erweitern. Und es gab sicherlich auch politische Gründe, aber es gab eigentlich nie eine Situation, wo gesagt wurde, hier ist eine unendliche Gefahr, eine ganz schreckliche Gefahr und die konnten wir nicht bewältigen, weil uns die Bundeskompetenz in dieser Situation gefehlt hat. Und deshalb muss nur das Grundgesetz geändert werden. Wenn man das auf, und das ist die Frage an Sie, wenn man das auf diese beiden Fälle jetzt konzentriert, sind Sie da mit mir der Meinung, dass das der erste Fall, wo also in Amsterdam schreckliches Verbrechen passiert ist und dann ist jemand, der im Zusammenhang mit diesem Verbrechen von den Niederländern benannt wird und der geht nach Deutschland und will hier angeblich eine Bombe sich besorgen, dass das eigentlich der klassische Fall des Tatverdachtes ist? Deshalb spricht auch Herr Zierke dann in jedem zweiten Satz auch immer wieder davon, dass ja jetzt die strafrechtlichen Ermittlungen durchgeführt werden müssen, für die der Generalbundesanwalt sowieso zuständig ist, also eine Zuständigkeit des Bundeskriminalamts gegeben ist. Für diesen Fall ist es eben die Frage, ist da eine neue Zuständigkeit erforderlich? Und für den zweiten Fall, den er nennt, da ist ja hier ein Lage- und Analysezentrum in Berlin eingerichtet worden, in dem ja gerade dieser Fall die Grundlage war, den Herr Zierke auch immer schildert, die Grundlage für die Notwendigkeit der Einrichtung dieses Lage- und Analysezentrum sollte ja hier immer sein, da kommt eine Nachricht aus dem Ausland und die muss jetzt ganz zeitnah von allen Beteiligten oder daran möglicherweise interessierten Behörden behandelt werden. Und zwar so zeitnah, wie es sicher zeitnah das Bundeskriminalamt das auch nicht kann. Und da sind die Länder beteiligt. Und dann sagt Herr Zierke ja selber, das, was dann veranlasst wird, das müssen wir ohnehin mit dem Zuständigen, mit dem Land, wo wir dann unsere Truppe hinschicken, absprechen und durchführen, eine Observation oder was auch immer dann da erforderlich sein muss. Das also beide Beispiele eigentlich eher Beispiele dafür sind, dass mit der bestehenden Gesetzeslage das Notwendige veranlasst werden kann, um der Gefahr Herr zu werden. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage, die ich habe, und zwar an den Herrn Professor Kutscher. Die ist ganz kurz, nämlich, die schließt auch ein bisschen an das, was Herr Zierke jetzt zitiert hat aus den europäischen Definitionen. Es hat ja, ich will sagen, mindestens jahrzehntelang Bemühungen in Europa und auch in Deutschland gegeben, den internationalen Terrorismus juristisch zu definieren, einzugrenzen. Wie kann man das eigentlich machen? Also nur mal Stichwort, wenn man jetzt in den Nahen Osten guckt, Hamas ist noch eine terroristische Organisation, ich betone mal noch, PLO war eine terroristische Organisation, bis der Chef dieser terroristischen Organisation den Friedensnobelpreis bekam und dann hat sich das verändert. Das heißt, es gab da immer die große Schwierigkeit, das abschließend zu definieren. Deshalb meine Frage an Sie, das ist eine ganz einfache. Gehört ein solcher Begriff wie internationaler Terrorismus in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, oder ist das viel zu unbestimmt von der Definition her und, sagen wir mal, viel zu sehr aktuell und zeitgebunden, um in eine Verfassungsaufnahme finden zu können?
Vielen Dank. Die zweite Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Edati, SPD-Fraktion.
Ich habe eine Frage an die beiden Sachverständigen Baldus und Poscher, Bezugnahme auf das Versammlungsrecht. Mit dem Versammlungsrecht wird ja ausgestaltet ein zentrales, in Artikel 8 verankertes Grundrecht. Ist es so, dass es Grenzen geben könnte für die Gestaltungsfreiheit eines Landesparlaments, für die Gestaltung des Versammlungsrechts? Wo könnten diese Grenzen bestehen, an denen dann möglicherweise das Bundesverfassungsgericht sagen würde, da ist eine Spreizung in der Länderausgestaltung des Grundrechts aus Artikel 8 vorhanden, die nicht mehr akzeptabel ist? Und wäre es nicht vor dem Hintergrund sinnvoller, das in Bundeszuständigkeit zu behalten?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Frau Kollegin Abgeordnete Pilz, FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Kollmey. Wie beurteilen Sie die geplante Veränderung oder geplanten Änderungen im Hinblick auf das Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten? Und ich habe eine Frage an Herrn Brillo. Und zwar ist es ja hier schon verschiedentlich angesprochen worden, dass verschiedene Ihrer Kollegen, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch Sie selber, das sehr kritisch sehen, weil man einfach auch einen kompletten Neuaufbau braucht in allen Ländern. Also wenn Sie jetzt die Zuständigkeiten nochmal des BKA ausweiten, dann brauchen Sie ja auch, wurde immer gesagt, dann brauchen Sie ja komplett überall Außenstellen und. Und deshalb meine Frage, wie beurteilen Sie die Gefahr von Doppelarbeit und Reibungsverlusten im Verhältnis des BKA zu den Nachrichtendiensten und im Verhältnis des BKA zu Landespolizeien? Man könnte natürlich auch ganz, ganz polemisch fragen, macht das wirklich Deutschland sicherer?
Vielen Dank. Die letzte Frage für heute geht an den Kollegen Wieland, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ich habe auch zum Versammlungsrecht, wie der Kollege Edati, Fragen an die Professoren Baldus und Poscher. Herr Baldus, Sie empfehlen uns in dem Ergebnis, in dem schriftlichen Ergebnis Ihres Gutachtens zuzustimmen der Verlagerung des Versammlungsrechts auf die Länder, sagen gleichzeitig in Ihrem Fazit dazu, das ist gewiss nicht frei von Bedenken, es zu tun. Warum empfehlen Sie es uns denn eigentlich, wo der bisherige Zustand doch bedenkenfrei gewesen ist? Gibt es irgendein Argument, ein Sachargument, das sagt, gebt das Versammlungsrecht den Ländern? Oder muss man nicht schlicht sagen, wenn ihr Bundestagsabgeordnete in einer solchen Nötigungssituation seid, dass die Länder für ihr Runtergehen von wildwüchsigem Zustimmungsrecht Opfer wollen, ja, dann könnt ihr das Versammlungsrecht opfern, denn weil das Bundesverfassungsgericht wacht, kann der Schaden nicht allzu groß werden, den sie da anrichten. So habe ich es vielleicht falsch und etwas polemisch verstanden. Wenn ihr euch schon nötigen lassen müsst, hier können Sie nicht allzu viel Schaden anrichten. Nun, ja, Herr Bouffier, Sie sehen es genauso. Ich freue mich. Nur das Bundesverfassungsgericht entscheidet ja manchmal Brockdorf-Entscheidung doch recht spät. Und es dauert dann eine Weile, bis diese Korrektur kommt. Und ist das wirklich sozusagen ein Trost, auf den man sich verlassen kann? Und an Herrn Poscher geht die Frage, was ist denn mit den Anwendern des Versammlungsrechts? Damit meine ich einmal Veranstalter von bundesweiten Demonstrationen. Was bedeutet die Spreizung sozusagen des Rechtes für die? Und was bedeutet sie aber auch für Polizeibeamte, die zu Einsätzen in anderen Bundesländern gerufen werden und dort auch hingehen?
auf dem Weg vom Bund zu den Ländern ist dann doch noch eine Frage verloren gegangen. Und deswegen hat die allerletzte Frage jetzt der Kollege Abgeordnete Wiefelspütz, SPD-Fraktion.
Herr Wieland, ich bin nicht nur Täter beim Besoldungsrecht, sondern auch bei den BKA-Kompetenzen. Deswegen eine Frage, die diesmal ausnahmsweise relativ knapp ist, an Herrn Ball. Eine Frage an Herrn Baldus, an Herrn Poscher. Also ich bin ein dezidierter Anhänger einer dezentralen Sicherheitsarchitektur. Aber diese Sicherheitsarchitektur muss von Fall zu Fall auch immer mal optimiert werden. Sie muss aber dezentral und föderal bleiben. Das ist die Erfahrung unseres Landes. Das ist die Qualität der Sicherheit in Deutschland. Unsere Idee war, als ich das verhandelt habe mit Herrn de Maizière, der jetzt eine andere Funktion hat, dass hier sozusagen Millimeterarbeit gemacht wird. Eine Optimierung an einer ganz bestimmten Stelle mit einer keineswegs besonders großen Reichweite, mit einer Möglichkeit, die man vielleicht sogar, wenn man will, auch einfach gesetzlich machen könnte. Deswegen meine Frage an Sie, weil ich da doch herausgehört habe bei Herrn Poscher, dass das eine fundamentale Änderung sei. Ich würde Sie bitten, nochmal zur Reichweite aus Ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Ist das eine substanzielle Veränderung unserer Sicherheitsarchitektur oder eher eine punktuelle, sehr zielgenaue Veränderung, die sachlich notwendig ist angesichts anderer Bedrohungslagen? Oder hat Herr Poscher recht? Herr Poscher, ist es so weiträumig, das hat mich sehr überrascht, was Sie gesagt haben, dass man Sorge haben muss, dass wir noch von einer dezentralen Sicherheitsarchitektur sprechen können in Deutschland?
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur letzten Antwortrunde und es beginnt bitte Herr Professor Baldus mit den Fragen von Herrn Edati, von Herrn Wieland und von Herrn Wiefelspütz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zur Frage von dem Herrn Abgeordneten Edati. Ich bin in der gleichen Verlegenheit wie vor ein paar Minuten, als ich auch jetzt hier genau numerisch darlegen sollte, also wie groß jetzt die Spielräume der Länder sind. Ich denke, das geht nicht, das jetzt hier ganz exakt nachzuzeichnen. Sie fragen halt nach den Grenzen eben der Möglichkeiten hier der Länder. Wir müssten dann, das müsste ich jetzt tun, da bräuchte ich viel Zeit im Einzelnen, die entsprechende Grundrechtsdogmatik, die das Bundesverfassungsgericht zu Artikel 8 entwickelt hat, hier ausbreiten. Vielleicht ein Beispiel. Natürlich könnten die Länder jetzt nicht einfach sagen, bei uns gibt es keine Spontanversammlungen mehr. Das ist sozusagen auch vom Bundesverfassungsgericht durchdekliniert, dass es eben bei bestimmten Anlässen nicht auf eine zeitliche Frist ankommt. Da muss die Möglichkeit bestehen, sich auch zu versammeln und eben kollektiv seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Also da kann ich jetzt hier das nicht in allen Einzelheiten darlegen, sondern eigentlich nur verweisen auf die zahlreichen Grundgesetzkommentare, wo im Einzelnen dargelegt ist, wie weit jetzt das Recht der Versammlungsfreiheit nun reicht. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht konkreter werden kann, sondern nur verweisen kann. Interessanter scheint mir die Frage von Herrn Abgeordneten Wieland zu sein. Also habe ich mich da nicht eigentlich in Widerspruch gesetzt? Sie entschuldigen das, Herr Edati. Gut. Habe ich mich da nicht in Widerspruch gesetzt, auf der einen Seite zu sagen, ich empfehle jetzt hier also diese Übertragung der Kompetenz für das Versammlungsrecht in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder, auf der anderen Seite aber Bedenken zu formulieren. Also ich meine, jetzt sind wir bei einer ganz grundsätzlichen Frage dieser ganzen Veranstaltung, die jetzt hier über 10 Tage läuft. Natürlich kann ich jetzt anfangen, sozusagen bei jedem einzelnen Kompetenztitel, ja, sozusagen aus der Sachmaterie heraus zu schöpfen und sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen, Versammlungsrecht, Beamtenrecht und so weiter. So, natürlich, und da werde ich sozusagen auf beiden Seiten der Waagschale, werde ich was drauflegen können oder wegnehmen können, je nach Betrachtung. Nur, ich denke, es ist ja auch eine Gesamtbilanz zu machen. Es muss, wenn es eine Entflechtung, darf ich gerade mal ausreden, Herr Abgeordneter, wenn es zu einer Entflechtung doch kommen soll, zu einer Neuzuordnung, dann muss ich irgendwann irgendwo mal anfangen. Ja, so, und dann, das ist sozusagen mein Argument, gibt es, und das wird es bei jeder Kompetenzmaterie sein, natürlich Einwände, Bedenken, die ich formulieren kann, die auch legitim sind. Nur, das war mein Argument, die Einwände scheinen mir bezüglich des Versammlungsrechts nicht so gewichtig und gravierend zu sein, dass es dort sozusagen unvertretbar wäre, jetzt den Ländern diesen Bereich zuzuschlagen und zu sagen, und Motivation auch natürlich meines Arguments zu sagen, wir sind hier in einem Grundrechts wirklich durchformten Bereich, ja, wo wir im Hinblick auf Freiheitsrechte etwa nicht jetzt allzu große Befürchtungen haben müssen, dass es da große Ungleichheiten, große Rechtszersplitterungen hier in Deutschland geben wird. So viel zur Erläuterung meines Arguments oder beziehungsweise meiner Empfehlung. Bedenken ja, aber sie sind nicht so massiv, um hier sagen die Notbremse zu ziehen und zu empfehlen, also auf keinen Fall das Versammlungsrecht jetzt in die Zuständigkeit der Länder zu übertragen. Zur Frage von Herrn Dr. Wiefelspütz. Dr. Wiefelspütz neigt immer zum Grundsätzlichen. Ist das jetzt sozusagen hier das große Thema, sagen der Moment, wo jetzt die ganze Sicherheitsarchitektur ins Wanken gerät? Oder ist das nur jetzt Millimeterarbeit, wie er sich ausgedrückt hat? Ich habe das im Einzelnen ja in diesem Papier auch erläutert. Ich denke, es ist eben kein sagen Bruch mit der großen und auch bedeutenden Tradition sagen des deutschen Polizeiföderalismus oder allgemeiner noch des deutschen Sicherheitsföderalismus. Es geht hier um eine, so wie ich den Gesetzentwurf verstehe, sagen punktuelle Kompetenzerweiterung für den Bund und nicht sozusagen jetzt um den Schritt hin zu einem völlig zentralstaatlichen Verständnis von Polizeiarbeit. Da sehe ich habe das im Einzelnen erläutert, einfach keine Anhaltspunkte dabei. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, ganz wichtig nochmal herauszustellen. Der Bund bekommt diese oder soll diese Kompetenz nun bekommen, nur damit ist erstmal sozusagen nur die Grundlage geschaffen. Und die eigentlichen schwierigen und wahrscheinlich auch aus der Polizeifachsicht entscheidenden Fragen sind die Detailfragen. Etwa bekommt das Bundeskriminalamt für den Bereich ein Weisungsrecht oder genügen nicht Unterrichtungspflichten? Ja, sozusagen, wie weit soll diese Vorfeldkompetenz reichen oder nicht? Aber das sind dann Fragen sozusagen des einfachen Rechts und die stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt. Der Bundesrat muss hier, so ist es vorgesehen, sozusagen mitmachen. Und hat dort erhebliche Möglichkeiten, sozusagen die konkrete Ausgestaltung der BKA-Gesetznovelle, die wahrscheinlich kommen wird und vielleicht auch schon angedacht ist und wahrscheinlich hat der Zirka auch schon vielleicht den Entwurf in der Tasche, ich weiß es nicht. Aber bei diesen Fragen sind die Länder hier in der Pflicht, auch mitzuwirken und haben eben die Möglichkeit, das auch entsprechend auszugestalten, sodass ich auch noch vielleicht weitere Momente anführen könnte und damit zum Ergebnis komme, nein, also das ist jetzt nicht eine Sünde gegen den sicherheitspolitischen Föderalismus, die hier begangen wird, sondern es ist halt eine ja punktuelle, partielle Weiterentwicklung des deutschen Sicherheitsrechts.
Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf Herrn Brillo zur Frage von Frau Pilz. Wenn Sie das Mikrofon anmachen, machen Sie bitte das Mikro an.
Entschuldigung. So, ja. Mit dem, was Herr Zierke hier uns an Szenarien aufgespielt hat, haben die Länder, sicherlich auch Nordrhein-Westfalen, kein Problem, weil er deutlich macht, dass er nur eine sehr begrenzte Zuständigkeit möchte für die von ihm aufgezeigten beiden Alternativen. Das Problem ist, was auch Herr Professor Baldus eben noch mal aufgezeigt hat, die Formulierung des Entwurfs des Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a ist eine sehr weitgehende Formulierung. Und mit dieser Formulierung wäre es möglich, und das ist meine persönliche Sorge, dass dem Bund die ausschließliche Kompetenz für den Bereich internationaler Terrorismus zugeschrieben wird im Rahmen eines einfachen Gesetzgebungsverfahrens. Da Gefahrenabwehr aber viel weiter geht in den Ländern als das, was Herr Zierke in den beiden Fallgestaltungen hier aufgezeigt hat, umfangreiche Objektschutz, Personenschutzmaßnahmen, im Zweifelsfall in einer konkreten Gefahrenlage, das Durchführen von Kontrollstellen, Beschlüssen, was es auch immer sein mag und was da auch immer denkbar wäre nach Landesrecht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei einer ausschließlichen Kompetenz des BKA für die Gefahrenlage all dieser umfangreichen Szenarien, die da denkbar sind, das BKA die Federführung haben könnte. Und ich sage es nochmal, das würde nur gehen mit einem Weisungsrecht. Dieses Weisungsrecht greift massiv in die Kompetenzen und Ressourcen der Länder ein. Wenn ich Herrn Zierke recht verstehe, und ich denke, es geht, Herr Baldus, nicht gegen eine Argumentation gegen Bund oder Länder gegen den Bund. Wir ringen hier um den bestmöglichen Weg eines wichtigen Sicherheitsbereichs. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und Herr Zierke und ich, wir kennen uns 3 Jahrzehnte und wissen und schätzen uns, dass wir uns da auch nichts unterstellen. Man kann, Frau Pilz, beides machen. Man kann dem Bund diese Kompetenz geben, dann müssen die Defizite, die daraus entstehen, ausgeglichen werden. Man kann bei der Sicherheitsarchitektur bleiben, die wir im Augenblick haben. Das ist meine persönliche Betrachtung der Dinge, noch nicht so defizitär oder defizitär sich erwiesen hat nach dem 9.11.2001. Ganz im Gegenteil, sie hat sich im europäischen Kontext eigentlich bewiesen, dass eine Notwendigkeit für einen so weitgehenden Entwurf, ich betone das immer wieder, nicht das, was Herr Zierke aufzeigt, was er uns aufgezeigt hat, sondern für eine so weitgehende Formulierung wie dem vorliegenden Entwurf, das sind eigentlich die Bedenken. Und unser konstruktiver Vorschlag der Länder wäre, aus den Alternativen der Fallgestaltungen des 9a, länderübergreifende Gefahr vorliegt, eine aus der alternativen Darstellung eine kumulative zu machen durch die Einführung, und darüber sollte man wirklich nachdenken, auch die Frage einer Paketlösung, aber die Frage, ob man nicht das erreichen kann und die Sorgen der Länder damit jedenfalls ausräumen könnte, dass man die Formulierung wählt, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt und die Zuständigkeit einer Landesbehörde nicht erkennbar ist. Das würde die Zuständigkeit auf die Fälle reduzieren, die Herr Zierke hier dargestellt hat. Das ist meine Position zu diesem Thema. Genau. Es bedarf mit Sicherheitsarchitektur, Frau Pilz, war nicht gemeint, dass das BKA jetzt vollkommen neue Organisationsstrukturen oder die Länder neue Organisationsstrukturen bräuchten, wenn diese Grundgesetzänderung so beschlossen würde, sondern Sicherheitsarchitektur meint, dass Gefahrenabwehr dann 2 unterschiedliche Träger hat, nämlich den Bund und die Länder. Und das ist sicherlich dann, wenn es eine ausschließliche Kompetenz für den Bund, für den Bereich internationalen Terrorismus gibt, eine Aufgabenverlagerung auf den Bund.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Kollmey mit der Antwort auf die Frage von Frau Pilz.
Das Stichwort war ja das Trennungsgebot und die Frage auch der Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben zwar ein organisatorisches, aber kein informationelles Trennungsgebot. Und bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, ich glaube, das haben ja die Erfahrungen seit 2001 insbesondere gezeigt, auch wenn sie vorher schon vorgelegen haben, ist es natürlich wichtig, mit den Erkenntnissen der Nachrichtendienste, sofern sie den Polizeien rechtlich zulässig übermittelt werden können, und das ist keine Einbahnstraße, das gilt andersrum genauso, arbeiten zu können, um hier wirksam diesen Gefahren begegnen zu können. Und insoweit ist ja das, was sich getan hat mit der Einrichtung des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums in Berlin, ein Schritt auf diesem Weg, um nicht organisatorisch hier zu einer Einheit zu kommen, aber in den Informationsaustauschen und um letztendlich hier gegenseitig die Dinge zu übermitteln, die wichtig sind für eine effektive Gefahrenabwehr. Und ich glaube, so muss man mit dem Stichwort Trennungsgebot umgehen, organisatorisch, nein, informationell. Organisatorisch haben wir die Trennung aber kein und das Trennungsgebot, aber nicht informationell.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Kutscher auf die Frage von Herrn Kollegen Ströbele.
Ja, Herr Abgeordneter Ströbele, ich muss sagen, ich warne davor, einen solchen Begriff wie internationalen Terrorismus in das Grundgesetz hineinzuschreiben. Und zwar angesichts der Erfahrungen, die wir auch mit anderen Begriffen haben, die quasi wie ein Sesam öffne dich, neue Befugnisse gleichsam erheischen, wie zum Beispiel der Begriff der organisierten Kriminalität, der auch in keinem Gesetz definiert ist. Ich will das mal ein bisschen anschaulich machen. Ich denke, über den Begriff international oder was ein Terrorist ist, können wir wahrscheinlich in Deutschland aus der Sicht des Rechtsstaats relativ schnell ein Gewissen wenn auch begrenzten Konsens erreichen. Aber Herr Zierke hat ja angesprochen, dass es gerade um den Austausch von internationalen Daten geht. Das heißt also Daten, die zum Beispiel aus den USA kommen. Und wenn wir es da mal betrachten, wer in den USA als Terrorist gilt, dann werden wir eine erschreckende Feststellung treffen. Nicht als Terrorist gilt offenbar zum Beispiel die Warlords in Somalia. Die werden nicht unterstützt. Nicht als Terroristen gelten die Contras, die in Nicaragua gekämpft haben, muss man mit den blutigsten und brutalsten Mitteln. Nicht als Terrorist galt in den USA früher Saddam Hussein, der ja auch von den USA unterstützt wurde. Also offenbar ist es doch so, dass da die politischen Präferenzen ganz eindeutig sind und eben je nach Gusto, nach politischer Anschauung, ist das ein Good Guy oder ein Bad Guy, definiert wird, wer jeweils ein Terrorist ist. Und das bedeutet doch, dass zum Beispiel nach der Vorstellung mancher anderer Staaten denn zum Beispiel auch militante Umweltschützer plötzlich zu Terroristen werden. Und diese Daten werden dann ans BKA übermittelt. Ich hoffe natürlich, dass sie dort richtig gewürdigt werden. Aber aus diesem Hintergrund, des mangelnden internationalen Konsenses, den wir auch in der UNO nicht finden, aufhin des mangelnden internationalen Konsens mit dem Begriff internationalen Terrorismus, sowas bloß nicht ins Grundgesetz hineinzuschreiben.
Vielen Dank. Zum guten Schluss kommt jetzt Herr Professor Forscher, der die ganzen restlichen Fragen, nämlich von Herrn Ströbele, von Herrn Edati, von Herrn Wieland und von Herrn Wiefelsbütz, bitte beantwortet.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Herr Ströbele, zu Ihrer Frage nach den Fällen. Meine Position zu den Fällen ist weniger zu sagen, dass ich sicher weiß, dazu kenne ich die Praxis auch zu wenig, dass das vorher alles wunderbar geklappt hat. Mein Punkt ist eher, dass ich glaube, dass wie immer die Fälle gelaufen sind, wenn sie gut gelaufen sind, und so hat es sich bis jetzt angehört, das hat wohl tatsächlich kein Problem gegeben, dann belegt es, dass man diese Probleme föderal lösen kann. Wenn es Probleme gab, glaube ich, gibt es auch föderale Lösungen dafür. Aber man kann auch sagen, dass der Bund das machen soll. In all den Fällen, die erwähnt worden sind, würde aber jedenfalls ausreichen eine Kompetenz des Bundeskriminalamts, soweit eine Landeszuständigkeit nicht erkennbar ist. Mehr braucht das Bundeskriminalamt in all den genannten Fällen nicht, um eine Initialzuständigkeit zu haben. Und wenn die Sache sich weiter konkretisiert, die Sache in einer föderalen Sicherheitsarchitektur an die Länder weiterzugeben. Also das wäre meine Antwort auf die Fälle. Es sind dann zwei Punkte. Ich glaube nicht, dass der Topos oder der Gesetzgebungsgegenstand internationaler Terrorismus irgendetwas erzwingt. Und man kann es dann entscheiden, wie man es machen möchte. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass für die Fälle, die genannt worden sind, jedenfalls ausreichen würde die Kompetenz im Falle für den Fall und solange, wie die Zuständigkeit einer Landesbehörde nicht geklärt ist. Herr Edati, Ihre Frage zum Versammlungsrecht und den Gestaltungsspielräumen der Länder. Also ich finde es ja auch ganz bezeichnend, wie diese Diskussion und wie die Fragen auch gestellt werden hier in dieser Runde. Es geht immer darum, wie weit kann man dieses demokratische Grundrecht noch beschränken? Ja, das ist die Frage. Das ist die einzige Stoßrichtung der Diskussion. Und die Frage zielt immer darauf, wo sind dann da die letzten Grenzen noch? Da mag es vielleicht noch was auszuloten geben. Ich glaube aber ähnlich wie meine Kollegen, viel Luft ist da nicht mehr. Es gibt aber noch ganz andere Fragen, die im Versammlungsrecht auf der Tagesordnung stehen. Die stehen auch schon im Brockdorf-Urteil. Die ganzen Fragen des Kooperationsverhältnisses zwischen Polizei und Veranstaltern sind bislang nicht durch den Gesetzgeber angefasst worden. Die Chance, dass das 16 Länder jeweils unterschiedlich machen und was das dann für die einzelnen Veranstalter, das geht dann schon über zu Ihrer Frage, Herr Wieland, bedeutet, wenn das in jedem Bundesland immer anders ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die demokratische Kultur der Ausübung dieses Grundrechts irgendeinen Vorteil bringen soll. Ja, also die Gestaltungsspielräume, die gibt es gleichsam nach oben, nicht nach unten. Aber nach oben, wenn die wahrgenommen werden von den Ländern, dann sehe ich nicht, was daraus sozusagen Gutes für die demokratische Kultur dieses Landes folgen soll. Herr Wieland, Ihre Frage nach der Anwendung des Versammlungsrechts, ja, die war nach einer Seite, habe ich die jetzt schon beantwortet, dass ich eben denke, und das liegt ja auch auf der Hand, dass gerade für bundesweite Veranstalter das natürlich ganz problematisch sein kann, wenn sie sich mit insgesamt 16 verschiedenen Versammlungsgesetzen auseinandersetzen müssen. Wenn überall andere Grundlagen gelten, und das ist ja jetzt schon nicht einfach, die Materie ist ohnehin schwierig, eben weil sie auch stark richterrechtlich geprägt ist, und das macht die Demonstrationskultur und Versammlungskultur nicht leichter. Herr Wievels wird's? Ihre Frage ging dahin, inwieweit verändert sich grundlegend die Sicherheitsarchitektur? Naja, ich denke, sie verändert sich nicht so grundlegend, dass wir dann überhaupt keine Ländergefahrenabwehr mehr haben. Aber ich glaube, sie verändert sich doch deutlich mehr, als die Regelung den Anschein gibt. Und wir können das festmachen an den Begriffen, die die Regelung aufzählt. Ich hatte ja in der Eingangsbemerkung schon erwähnt, dass die erste Begrenzung, scheinbare Begrenzung, die Begrenzung, die Internationalität des Terrorismus ist. Ich denke, das wird keine wirkliche sein, weil alle terroristischen Gefahren, über die jetzt die Rede war oder von der jetzt die Rede war und denen wir ausgesetzt sind, sind international. Also geht es um Terrorismus schlechthin. Und dann ist der, denke ich, wirkliche Knackpunkt von 9a, dass die Kompetenz eröffnet wird in den Fällen, in denen eine länderübergreifende Gefahr besteht. Wenn die Gefahr, so wie das ja auch hier in den Stellungnahmen vertreten worden ist, in 9a sogar die abstrakte Gefahr meinen soll, dann haben wir es immer beim internationalen Terrorismus mit einer länderübergreifenden abstrakten Gefahr zu tun. Damit ist der Kompetenztitel immer eröffnet. Ja, also das ist schon mal klar. Wir haben einen Kompetenztitel des BKA in 9a in allen Fällen des Terrorismus zur Gefahrenabwehr. So, und dann ist noch die Frage, wie wird das ausgenutzt? Und da ist die Dynamik der Regelung doch auch relativ klar. Wir haben mit dem 9a eine Parallelkompetenz. Ja? Also Bund und Länder werden dann im Bereich des Terrorismus insgesamt immer parallel agieren. Naja, das wird nicht lange gut gehen, das ist ja klar. Da muss ja Koordination geleistet werden. Und ich denke, der Hinweis auf die Gesetzesentwürfe, die sicherlich schon in irgendwelchen Schubladen liegen, die stimmen natürlich. Und wie wird denn diese Kompetenz, diese Parallelkompetenz wohl aufgelöst werden? Naja, in der ganzen Idee, sozusagen einen zentralistischeren Zug in dieses Gefahrenabwehrsystem zu bringen, liegt natürlich, dass dem BKA da die Führung zugeschlagen wird. Und dann bekommen wir eben im gesamten Bereich des Terrorismus eine zentrale Kompetenz des BKA, womöglich auch noch mit einem Weisungsrecht an die Landespolizeien. Und dann, denke ich, haben wir schon eine ganz beachtliche, jedenfalls nicht eine Millimeterveränderung im Bereich der Sicherheitsarchitektur, sondern eine ganz beachtliche Veränderung im Bereich der Sicherheitsarchitektur. Und dass dann natürlich noch der Bundesrat davor ist. Bitte? Nein, natürlich in der Zusammenarbeit der Bundesländer, wie es jetzt auch geschieht. Mit der Koordinierungsfunktion, die das BKA jetzt auch hat. Und ich kann nur noch mal sagen, was man in der internationalen Diskussion über Antiterrorismusprogramme diskutiert, ist nicht Zentralisierung, sondern man diskutiert, wie kann man sozusagen diese Netzwerkstrukturen, die wir gleichsam auf der anderen Seite finden, wie kann man die in die eigene Sicherheitsarchitektur übernehmen? Die Diskussion in den USA geht nicht in Richtung Zentralisierung. Im amerikanischen Militär etwa ein großes Dezentralisierungsprogramm, wie es das noch nie gegeben hat in der Geschichte der Amerikaner. Verteidigung. Die ganzen Stellungnahmen der großen Thinktanks in den USA, die RAND Corporation, die Empfehlungen gehen in Netzwerkstrukturen, Dezentralisierung. Was ich nur sagen will, ist, es gibt keinen sozusagen sachlogisch zwingenden Grund, warum Terrorismusabwehr nur zentralistisch organisiert werden kann und warum nicht in den Strukturen, die wir bis heute haben, die optimiert werden können, ja auch optimiert würden, wenn man den 9a auf die Alternative beschränkt, dass das BKA auch sozusagen die Maßnahmen ergreifen kann, solange eine Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist. Und damit sind jedenfalls all die Fälle abgedeckt, die heute hier erwähnt wurden. Herzlichen Dank.